heute über das Thema Sorgen nachdenken, dann soll man das an den Anfang stellen, dass du groß bist, dass du allmächtig bist, dass du über allem stehst. Und so legen wir dir unsere Sorgen hin und sagen, du bist größer als all das, was uns Angst macht, was uns Probleme macht, herausfordert. Du bist der Herr, du hast diese Welt geschaffen, du hast uns geschaffen, du hast jeden einzelnen Stern erschaffen, du hältst alles in der Hand und du hast dich klein gemacht, bist in diese Welt gekommen und uns nahe gekommen, weil dich unsere Sorgen interessieren, unsere Trennung, unsere Ängste, weil du uns als deine Kinder angenommen hast. Und so dürfen wir zu dir, großen, allmächtigen Gott, Vater sagen. Amen. Was hast du in der letzten Woche in die irdische Welt investiert? Und was hast du letzte Woche in die himmlische Welt, in Gottes Reich, in das Königreich, worüber wir auch gerade so ein bisschen gesungen haben, investiert? Das war der Abschluss bei meiner letzten Predigt letzten Sonntag. Und wenn du willst, was damit auf sich hat, dann hör gerne nochmal online rein. Dort kannst du sie nachhören. Aber ich wollte nochmal daran erinnern, wie ist das und was bewegt mein Leben? Woran investiere ich mich mit Zeit, Kraft und Energie? Und was hat davon eigentlich Ewigkeitswert? In die himmlische Welt zu investieren heißt, sich in Gott fallen zu lassen. Ich möchte den heutigen Text der Predigt vorlesen aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, die Verse 4 bis 7. Und das erste Schild steht auch schon hier dafür bereit. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn, mit Jesus, verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Freude. Wer schreibt diesen Brief an die Philippa? Paulus. Wo ist Paulus? Im Gefängnis. Wie kann es sein, dass jemand, der im Gefängnis ist, weil er sich für Jesus Christus, für Gott eingesetzt hat, weil er gute Ansätze hatte, der deswegen inhaftiert wird, wie kann es sein, dass so ein Mensch über Freude schreibt? Der von den Umständen her eigentlich gerade alles andere als, sag ich mal, so euphorische Sachen, tolle Sachen erlebt, und sagen könnte, oh, da ist so eine Freude, ist gerade alles so schön, die Sonne scheint, nee, Sonne sieht man nicht da im Knast, ist eher dunkel, oh, ist so schön warm draußen, nee, eher kalt und glitschig und überhaupt bin ich recht allein hier. Und trotzdem ermutigt dieser Mann noch andere dazu, sich zu freuen, Freude auszustrahlen, auszudrücken, sich selber so zu ermutigen, hey, ich will mich freuen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du manchmal denkst, boah, bei den anderen läuft alles gut. Bei mir ist es irgendwie schwierig und ich kämpfe auf der Arbeit und komme nicht weiter, Beförderung bleibt aus oder mit der Beziehung, die ich mir wünsche, klappt das nicht so richtig. Und finanziell wird es auch immer enger und es sind irgendwie in deinem Leben, du hast das Gefühl, der ganze Mist landet immer bei dir. Und jetzt auch noch das, jetzt stellt der Pastor noch ein Schild hin hier vorne und sagt hier, Freude, freu dich. Und denkst, ja, andere können das. Andere, ja, da kann ich das verstehen, wenn ich deren Leben angucke, das ist so geleckt und sauber und alles toll und erfolgreich. Da würde ich mich auch freuen, aber bei mir sieht's ganz anders aus. Vielleicht denkst du so. Und ich finde das so spannend, deshalb, dass es eben nicht einer geschrieben hat, wo Gott alles glatt läuft. Diese Worte, diese Aufforderung, die auch dir und mir gilt, sondern jemand, der gerade erlebt, dass es überhaupt nicht irgendwie so glatt und rund und alles ganz easy läuft. Freut euch unabhängig von den Umständen. Das kann Paulus sagen, weil seine Umstände nicht besonders sind. Freut euch abhängig von Jesus. Unabhängig von den Umständen, aber abhängig von Jesus. Verbunden mit Jesus haben wir Grund zur Freude. Paulus ist selbst gebunden, aber er ist mit Jesus verbunden. Und auch in diesem Gefängnis reicht diese Verbindung irgendwie hinein. Auch wenn er da so abgeschottet ist von vielen, was vielleicht sonst vorher möglich war, ist diese Verbindung mit seinem Herrn, mit Jesus Christus noch da. Und das führt dazu, dass er in der Situation, die alles andere als rosig ist, Freude empfinden kann. Wir haben vor einigen Wochen dieses Gedicht verteilt und es liegen auch noch ein paar Karten aus. Wenn du noch keins hast, nimm dir gerne eins mit am Ausgang. Und das Gedicht, das beschreibt, mit wem Paulus denn da so verbunden ist. Wer das denn ist, wo er die Verbindung zu hält, mittendrin in dieser schwierigen, herausfordernden Situation. Ich möchte es nochmal vorlesen. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Das ist diese Person, mit der Paulus sich in dieser ausweglosen Situation verbunden fühlt. Das ist dieser Christus, der bei Gott in der Herrlichkeit Gottes war, Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, der das verlässt, sich in diese Welt hineinkommt, die so schwierig ist, die manchmal so finster und dunkel, so problembeladen und so traurig ist, wo so viel Leid drin steckt und erlebt wird. Da begibt sich dieser Herr, mit dem Paulus da die Verbindung aufbaut, mitten hinein. Und dieser Herr, der sein Herr ist, der hat sich für ihn hingegeben, am Kreuz ist gestorben, er wurde von Gott auferweckt und in den Himmel gehoben. Und diesem Herrn wird alle Macht und Herrlichkeit und Ehre. Und er weiß, auch wenn es bei mir nicht gerade nach Macht und Herrlichkeit aussieht und Ehre, so im Gefängnis, bin ich mit dem verbunden, dem alle Macht und alle Herrlichkeit und Ehre gebührt. Und weil ich mich an den hänge und da meine Kraft draus ziehe, kann ich an diesem Ort hier sein, der so schwierig ist und so viel Unwägbarkeiten irgendwie mit sich bringt und trotzdem Freude in meinem Leben haben. Paulus fordert dazu auf, sich zu freuen. Und ich kann dieser Aufforderung folgen oder nicht. Und vielleicht sagst du, ja, das ist auch so ein bisschen Gefühl. Dieses Gefühl, ein neuer Rhythmus, Freude, das muss irgendwie aus mir herauskommen. Aber trotzdem ist das ja so eine Aufforderung. Freut euch. Also nicht wartet ab, bis irgendwann auch von ganz tief unten oder aus eurem Herzen heraus ein Gefühl kommt, wo ihr sagt, ja, da kann ich mich jetzt hineingeben. Sondern das macht er einfach so, als wenn man sich dafür entscheiden könnte. Freut euch. Seid freudig. Lasst das mal raus, was da in euch steckt. Ja, wenn er mir nicht steckt, was soll ich denn dann rauslassen? Freude ist, so wie es hier scheint, nicht nur eine Gefühlsäußerung, die mich irgendwie so überkommt, das ist es auch, aber es ist auch eine bewusste Entscheidung. Ein, okay, ich mach das jetzt mal. Ich freue mich mal. Du kannst jeden Tag Gott mit folgenden Worten weinen. Gott zur Verfügung stellen und sagen, das will ich draus machen aus diesem Tag. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich freuen und fröhlich sein. Und du kannst sagen, was für ein elendiger Tag auf dieser gottverdammten Erde. All das Leid und das Furchtbare und auch mein ganzes Gefühlschaos. Das kann ja nur ätzend werden heute wieder. Das macht einen Unterschied. Und hier kann ich mal die Entscheidung treffen, bewusst etwas anzugehen, nämlich diesen Tag, diesen neuen Tag Gott hinzulegen. Zu sagen, das ist kein gottverdammter, kein gottverlassener Tag, sondern das ist ein Tag, den Gott gemacht hat. Und ich bin da und ich lebe und ich will mich freuen und fröhlich sein. Dieser Psalm, dieser Vers steht draußen im Eingangsbereich auf einem Spiegel. Und du kannst dich mal da vorstellen und sagen, das mal lesen oder das mit nach Hause nehmen, Foto machen, zu Hause irgendwo aufschreiben, vielleicht auf den Spiegel, morgens vor den Spiegel stellen, dann mal gucken, das ist ja auch interessant, so wie man so lächelt oder ob man da so steht. Und das ist ja auch am Telefon interessant, lernt man ja auch, wenn man telefoniert, soll man lächeln, weil es macht was mit meiner Stimme. und dann morgens aufstehen, vor den Spiegel stehen, diesen Vers da kleben haben: Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich freuen und fröhlich sein. Und das ist ein Bekenntnis, was ich aussprechen kann, wo ich sagen will, das will ich. So soll dieser Tag werden. Und es wird vielleicht schwierig werden trotzdem, aber es hat eine andere Grundeinstellung zu diesem Tag, eine andere Grundstimmung zu dem, was mich heute erwartet. Also, draußen ein Foto machen, aufschreiben, mit nach Hause nehmen und mal diese Woche meinen Vorschlag so als neue Challenge, jeden Tag mal laut am Morgen sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich freuen und fröhlich sein. Und das mal auch mal üben, ob das im Gesicht doch ankommt. Das war unser erstes Wort. Unser erstes Wort von vier Leitworten, die ich so entdeckt habe in diesem kurzen Abschnitt aus dem Philipperbrief. Das zweite ist Güte. Da drin stand, gerade im Text, den wir gelesen haben, seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ich weiß nicht, ob dir das gelingt. Also mir nicht. Aber das ist das, was Paulus auch wieder diesen Philippern zumutet. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Wer fällt dir denn gerade ein, wo du diese Woche eher nicht so freundlich warst? Oder wo du merkst, der triggert immer was in mir und da, also auch wenn ich vorher freundlich bin und der Tag, den der Herr gemacht hat, Freude, und dann kommt diese Person. Und alle Freundlichkeit weicht aus meinem Gesicht und denke, oh, nicht der schon wieder. Seid freundlich im Umgang mit manchen Menschen, den sympathischen, mir sympathischen Menschen, die mich auch gut behandeln und die ich gut leiden kann, die in meiner Lebensphase sind. Nein, seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Das ist das, was Paulus von Christen erwartet, dass das menschenfreundliche Typen sind. Und warum? Was ist der Grund dafür? Das finde ich jetzt sehr spannend, weil es nicht mehr lang dauert, bis Jesus wiederkommt. Also seid freundlich im Umgang mit allen Menschen, weil Jesus bald wiederkommt. Irgendwie erlebe ich ziemlich oft etwas anderes so in der christlichen Szene. Jesus kommt wieder. Okay, in Herrlichkeit. Er ist in Schwachheit geboren als Kind und wenn er wiederkommt, wird er in Herrlichkeit und Macht und Größe wiederkommen. Und dann reden Christen so über Weltuntergänge und wie furchtbar das ist und auch wie diese Welt so schrecklich ist. Und irgendwie ist was anderes gefordert von ihnen. Also dieser Gedanke von Jesus kommt wieder soll nicht dazu führen, dass wir die Welt verdammen und sagen, wie furchtbar das alles ist, sondern der Gedanke, unser Herr kommt wieder, soll dazu führen, dass wir freundlich im Umgang mit allen Menschen sind. Statt Weltuntergangsstimmung zu verbreiten und die Welt zu verurteilen, ja aufzugeben, den Christen berufen, freundlich zu allen Menschen zu sein. Statt sich überheblich über die verdorbene Welt herzumachen, die ja so schrecklich ist, schenken Christen ein Lächeln, weil Hoffnung in ihnen ist. Weil sie Hoffnung tief in sich tragen. Statt sich in fromme Kreise zurückzuziehen, so abgeschottet von der Welt, begeben sich Christen nach dem Vorbild ihres Herrn in diese Welt hinein, um ihr zu dienen und für sie da zu sein. Statt verschroben, rechthaberisch, unangenehme Zeitgenossen zu sein, bewähren sich Christen durch ihr gütiges, freundliches, mitfühlendes Wesen. Und warum? Weil sie Jesus erwarten, sich danach sehen, dass er wiederkommt. Also, diese Erwartung, dass Jesus wiederkommt, unser Wunsch danach, führt nicht dazu, dass wir die Welt verdammen, sondern dass wir freundlich zu allen Menschen sind. Das ist das, was Paulus so erwartet. Und das gelingt nicht immer. Und da brauchen wir auch Gottes Geist, der uns das immer wieder neu so schenkt und ermöglicht, Menschen zu lieben, die nicht liebenswert sind. Aber das ist auf jeden Fall der Anspruch, der da ist. Christen sind Menschen, die freundlich sind und die positiv in ihrer Umgebung auffallen. Christen lassen sich in Gott fallen und fallen dieser Welt auf. Oder anders, Christen tauchen bei Gott ein und in dieser Welt auf. Manchmal sind Christen so, dann haben die so ihre tolle Anbetungsatmosphäre und die Musik spielt gut und ich bin Gott so nah und ich war Gott eben gerade auch nah in der Lobpreiszeit gewesen. Aber das bleibt auch nicht alles. Also manchmal hätten wir es ja gerne, es gibt so eine Freizeit oder Bibelschule und man ist dann da und unter sich, unter Christen, und es fühlt sich so gut an, alle sind ja nett und freundlich zueinander. Und dann sagt man, hier möchte ich am liebsten schon für immer bleiben. Und das ist aber nicht das, was wir sein sollen als Christen. Wir sollen das auch haben, so diese Nähe zu Gott, wo wir auftanken, wo wir Kraft schöpfen, wo wir ausgerüstet werden. Aber wir sollen nicht da uns nur bei Gott versinken, sondern sollen auch wieder irgendwo auftauchen. Und das ist in dieser Welt, in die Gott uns hineingestellt hat. Und dort sollen wir freundlich zu allen Menschen sein. Ein Beispiel. Heute feiern wir Gottesdienst und ich weiß nicht, wie du zu Gott stehst, aber hier kann man schon mal gut eintauchen bei Gott. Also geht es mir auf jeden Fall. Und nächste Woche könntest du zum Beispiel auftauchen, wenn ich so an Gemeinde denke, wo taucht Gemeinde ein, wo taucht sie auf? Wir starten nächste Woche ein neues Café. Café Vielfalt heißt das, Mittwoch 15 bis 18 Uhr. Und unser Ziel ist da, ein Stück weit in der Welt, in unserem Stadtteil aufzutauchen. Nicht nur hier sonntags für uns so, oder auch wenn du nicht sagst, ich gehöre hier zu denen dazu, bist auch herzlich eingeladen, aber nicht nur hier so einzutauchen, sondern auch irgendwo sichtbar zu werden. Der Kids Club ist gerade in der Welt aufgetaucht, weil der ist im Gemeinderaum, im Freiraum und irgendwie sichtbar. Und so wollen wir auch als Gemeinde Zeiten haben, in denen wir eine intime Begegnung auch mit Gott erleben. Aber das ist auch nicht alles. Wir müssen wieder irgendwo auftauchen und ja auch nicht als Einzelperson, sondern auch mal als Gruppe, als Gemeinde sichtbar werden. Und ich freue mich schon auf den Sommer, werden wir auf der Wiese wieder auftauchen mit unseren Gottesdiensten. Ein anderes Beispiel. Wir haben Kleingruppen, die haben letzte Woche oder diese Woche gestartet. So 4, 5 Leute treffen sich, sind noch ein paar, wo man dazukommen kann. Und das ist auch ganz schön. Auch viele Christen dabei und es fühlt sich gut an. Aber es wäre ja auch schön, wenn du in anderen Kleingruppen, zum Beispiel im Sportverein, mal auftauchen würdest. Und wenn du nicht nur dahin rennst, deinen Sport machst, wieder wegrennst, sondern wenn du auch da mal in der Gruppe ein bisschen mit dabei bist und was miterlebst. Oder ganz persönlich verbringe ich Zeit mit Gott. Und das kann ich machen, indem ich mit ihm rede, indem ich in der Bibel nach Antworten suche, auf Fragen, die ich so habe. Oder indem ich mir vergegenwärtige, dass ich Gottes Kind bin. Und trotzdem bin ich herausgefordert, nicht nur bei Gott abzuhängen, sondern auch offen und zugewandt zu sein für die Menschen, die Gott mir im Alltag über den Weg schickt. Und jeden Tag, jede Woche, wenn du dich ihnen einschließt und gerade in Quarantäne bist, werden dir Menschen über den Weg laufen. Und manchmal, glaube ich, führt Gott Menschen einem über den Weg und dann guckt er mal, wie gut du dich bewährst. Und wenn er merkt, boah, da kann ich mir öfter Menschen vorbei schicken, die machen gute Erfahrungen mit Christen, dann kann das sein, dass immer mehr kommen. Wenn wir als Gemeinde anfangen, da zu sein und uns gut anzustellen, wenn Gott uns Menschen schickt und sagt, okay, wir sind offen für diese Menschen, dann glaube ich, dass Gott mehr Menschen vorbeischicken wird. Also nicht nur bei Gott abhängen, sondern auch in dieser Welt abhängen und Zeit mit Menschen verbringen. Das klang jetzt bisher alles so ganz nett und schön. Das Thema ist aber heute nicht Freude, Güte, sondern Sorgen. Im Newsletter stand dazu, ich möchte Gott vertrauen. Dennoch bestimmen große und kleine Sorgen meinen Alltag. Haben wir auch am Anfang von Yannick gehört. Wo ist die Grenze zwischen sich kümmern, sich Gedanken machen, was doch irgendwie gut und wichtig ist, und sich sorgen? Was ist ein angemessener Umgang mit den Herausforderungen des Lebens und wo bin ich gefordert, loszulassen? Also die Frage, gibt es so berechtigte Gründe für Sorgen oder ist das immer völlig verkehrt? Was denkst du? Hier mal ein paar Beispielfragen. Und du kannst für dich mal im Kopf überlegen, ob du sagst, ja, da finde ich es berechtigt. Wenn die Miete steigt und die Nebenkostenabrechnung mein Einkommen überholt, dann sorgenberechtigt. Wenn das Kind nicht pünktlich nach Hause kommt oder es irgendwie Schwierigkeiten in der Schule hat, darf ich mich dann sorgen? Wenn der Arzt eine schlechte Prognose stellt und ich frage mich, wie geht es denn weiter mit meinem Leben, ist es dann nicht verständlich und auch berechtigt, sich Sorgen zu machen? Oder wenn du deinen Job verlierst und fragst, wie zahle ich das Haus ab oder wie geht es weiter, wo finde ich wieder einen Job, was macht das mit mir? Oder wenn ein Regierungsoberhaupt mit Atomwaffen droht, darf man dann nicht sich sorgen? Ist das nicht das Urmenschlichste und Verständlichste? Was können Sorgen verändern? Bringen Sorgen was? Bewirken sie etwas? Was würdest du sagen, ist das dann doch irgendwo berechtigt und hilfreich oder völlig überflüssig? Also wenn die Miete steigt und Nebenkostenabrechnung mein Einkommen überholt, dann muss ich überlegen, okay, muss ich vielleicht umziehen, dass es irgendwann auch noch Geld da ist zum Leben. Also die Sorge hilft weiter. Oder das eine habe ich erlebt, meine Tochter fragt, kann ich mich mit Mirja verabreden? Ich so, ja, kann ich machen, kannst du machen und alles klar. Irgendwann ruft sie, alles klar, Papa, ich fahre jetzt los zu Maya. Ich so, alles klar, gut, fahr los. Und dann 3 Stunden später fährt Inga los, um meine Tochter bei Mirja abzuholen und sie ist nicht da. Und sie ist da auch nie angekommen. Und dann ruft Inga mich an und da habe ich mich nicht gesorgt, sondern habe mich auf die Knie begeben und nein, habe ich nicht. Ratter, 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 was kann jetzt alles passieren? Das Kind ist seit 3 Stunden irgendwo und ich weiß nicht, wo in diesen 3 Stunden kann alles Mögliche passiert sein. Gott, was soll ich machen? Was passiert jetzt? Den rufe ich an, wo kann sie sein? Und was kann diesen 3 Stunden alles los sein? Und dann meine Frau überlegt und wir überlegen und dann geht sie rüber zur anderen Seite, da wohnt noch eine andere Freundin, hat da geklingelt, da ist keiner da. Und das war so eine Viertelstunde lang, was ist los? Und da war Sorgen ein absolutes, das war das gerade das, was mich absolut bestimmt hat in dieser Zeit. Und dann habe ich nochmal ins Handy geguckt oder ins Haustelefon, mal geguckt, wie meine Tochter noch so angerufen hat. Dann habe ich gesehen, alles klar, die erste hat sie angerufen, dann hat sie noch 3 weitere Freundinnen angerufen. Und die dritte Freundin, die hatte dann Zeit und ist sie dahin gefahren. Und ich weiß nicht, ob ihr es eben gemerkt habt, ich habe das auch gesagt. Sie hat nämlich gesagt, sie will sich mit mir ja verabreden, ist aber zu Maya gefahren. Aber das habe ich im Büro sitzend gehört, aber nicht gecheckt. Und dann mache ich mir Sorgen. Und auch diese Sorgen sind ja berechtigt, weil ich ja anfange zu überlegen, was kann los sein, wie kann ich das was lösen, was passiert hier gerade, wie kann ich da weiterkommen. Trotzdem warst du noch einen ganzen Tag, ey, bist du echt erschüttert von so einer Situation. Also, wie ist das mit Sorgen? Ist das okay? Darf man das? Wie ist bei den anderen Sachen? Schlechte Prognose vom Arzt. Natürlich mache ich mir Gedanken, vielleicht auch, wenn ich verantwortlich bin für andere und dann ausfalle, wie kann ich das, was kann ich dafür tun, dass es nicht noch schlimmer wird für andere Menschen? Ich würde sagen, wir müssen so den Sinn von Sorgen überprüfen. Was haben die manchmal Sinn und bewirken die etwas oder doch eher nicht? Wie beginnen denn Sorgen und wo führen sie hin? Erstmal sind das oft Gefühle, die ich nicht vermeiden kann, die einfach in mir aufsteigen und mich bewegen. Und dann kann ich ja gucken, kann ich etwas an den Umständen ändern? Kann ich etwas daran verändern? Macht es Sinn, jetzt eine Entscheidung zu treffen, um diese Sorge beiseite schieben zu können? Kann ich etwas an den Umständen verändern? Ja, nein. Und wenn ich das dann geklärt habe, dann ist die Frage, verharre ich in dieser sorgenvollen Haltung oder stelle ich meine Sorgen meinen großen Gott vor? Das Lied, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Seid ihr auch schon aufgestanden? Na, dann ist ja alles klar. Also gestern Sorgen gemacht, heute Morgen aufgewacht und auch schon alles da. Und vielleicht ist es echt ganz gut, das mal zu machen. Also sagen, guten Morgen, liebe Sorgen, und mal aufzuzählen, was sind meine Sorgen, mir bewusst zu machen, was ist da alles in meinem Inneren. Und dann zu sagen, ich würde euch gerne mal jemanden vorstellen, liebe Sorgen, das ist Gott. Und dieser Gott hat, das habe ich am Anfang schon gebetet, die ganze Welt geschaffen. Und der hat seinen Sohn auf die Erde gesandt, um mich zu retten. Und selbst wenn ich sterbe, bin ich in seiner Hand, weil ich ewig leben werde, der mich auferwecken wird vom Tod. Also das ist mein Papa. Darf ich vorstellen, meine Sorgen. Und ich glaube, das macht was mit mir, weil die Sorgen dann doch im Verhältnis zu dem, der größer ist, klein werden. Also, es ist berechtigt, sich Sorgen zu machen. Wir haben heute hier so eine Regenwolke und Gewitterwolke unten stehen. Wenn ich irgendwo los hin will und es fängt da so Wolken am Himmel und ich denke, ich könnte nass werden, ich mache mir also Sorgen, dass ich nass werden könnte, dann ziehe ich mir eine Regenjacke an. Für alle Fälle. Und das ist doch eine gute Entscheidung, weil ich dann nicht mal die Sorge haben muss, nass zu werden. Das Problem ist aber, wenn ich diese Regenjacke anbehalte, also draußen ist blauer Himmelschein, also blauer Himmel, Sonnenschein Und ich sage, ja, aber es könnte ja mal ein Wölkchen kommen und vorsichtshalber behalte ich diese Regenjacke doch an, ziehe vielleicht noch die Kapuze auf, weil ich bin dann auf jeden Fall gerüstet für den Fall der Fälle. Und dann lege ich mich ins Bett oder gehe nach Hause und setze mich an den Tisch. Normalerweise regnet es zu Hause nicht, aber man weiß ja nie. Und ich lasse es vorsichtshalber die Regenjacke an, dann bin ich auf jeden Fall für alle Fälle gerüstet. Und so können Sorgen, die manchmal berechtigt sind, die mich zu einer guten Entscheidung führen, mein ganzes Leben bestimmen. Und obwohl ich gar nichts dran ändern kann und obwohl es gar keine Bewandtnis hat, laufe ich mit dieser Regenjacke rum und mache mir Sorgen und Sorgen und Sorgen. Und ich würde sagen, hier kommt zum Tragen, was Paulus sagt, macht euch keine Sorgen. Zieht mal die Regenjacke aus, wenn ihr eine anhabt und drinnen sitzt und hört euch auf, euer ganzes Leben lang über alles, was irgendwie irgendwann mal passieren könnte, Sorgen zu machen. Also manchmal richtig und gut, gute Entscheidungen treffen, zu merken, hey, was ist hier dran? Und dann auch wieder ablegen und sagen, ich komme mal runter, vertraue mich Gott an. Es gibt ja dieses Gebet, was Jesus mal eingeführt hat. Und da heißt es in einem Satz, unser tägliches Brot gib uns heute. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt oder überhaupt kennt, dass man an einem Tag morgens dieses Gebet betet und sagt, Gott, gib mein tägliches Brot heute, weil mein Kühlschrank noch nicht und mein Brotfach noch nicht voll und überfüllt ist. Aktuell kann man das ja wieder erfahren, dass etwas leer ist und nicht da ist, so Mehl oder Öl oder irgendwas. Das ist eine ganz neue Erfahrung für uns, die das gar nicht anders kennen. Es ist doch immer alles da gewesen. Und dann dieses, gib mir mein tägliches Brot. Bei uns ist das so, dass wir meistens einen Wocheneinkauf machen. Also einmal die Woche einkaufen. Und das Interessante ist aber, dass wenn man jetzt für eine Woche einkauft, also für 7 Tage, dass man, dann könnte man ja wesentlich beruhigter sein, als wenn man sagt, unser tägliches Brot. Dann macht man sich halt Sorgen, was ist dann nach diesen 7 Tagen. Oder wenn man für einen Monat Vorräte hat in der Kühltruhe oder irgendwelchen Lagern, was ist denn nach diesem Monat? Nicht, dass es schlecht ist, Vorräte anzulegen, sich Gedanken zu machen, vorzuplanen. Aber ist doch interessant, wie dieses Mehr an Sicherheit, was wir eigentlich haben, in unserem Land nicht zu mehr Sorglosigkeit führt. Wir haben doch für einen Monat im Voraus sind wir doch völlig abgedeckt. Und trotzdem machen wir uns Sorgen, was kann denn darüber hinaus noch alles passieren? Und gegenüber stelle ich mal dieses schlichte Gebet oder diesen Satz, unser tägliches Brot gib uns heute. Vermehr mich, also versorg mich heute. Gott, ich gebe mir heute das, was ich zum Leben brauche. Und für mehr mache ich mir keine Sorgen. Das hieße zum Beispiel, wenn ich 3 Flaschen Öl zu Hause stehen habe und mein Nachbar braucht eine Flasche Öl, dann reichen mir 3 Flaschen Öl mehr als einen Tag, wenn ich nicht gerade irgendwas frittieren will. Das heißt doch, ich kann alles abgeben, bis auf das, was ich heute brauche. Weil das Gute ist ja, ich kann als Kind Gottes morgen wieder beten, Gott versorgt mich heute an diesem Tag. Also, ich kann vorsorgen, ich darf mir Vorräte anlegen, aber wenn es jemand heute braucht und ich für heute genug habe, dann kann ich alles abgeben, weil ich morgen Gott wieder neu fragen kann und aus seiner Hand leben kann. Sorgen, was alles passieren kann. Je mehr ich habe, umso mehr Sorgen mache ich mir doch. Ich fand das so spannend. In der Wüste, das Volk Israel in der Wüste, befreit aus Ägypten, führt Gott es in eine Wüste hinein und er versorgt sie jeden Tag mit Manna. Also mit so klebrigen, süßen Zeug, was man essen kann. Und ein ganzes Millionenvolk wird satt in der Wüste, jeden Tag aufs Neue. Und dort lernen sie, so dieses tägliche Brot von Gott anzunehmen. Und so ist es auch an uns dran. Und vielleicht hilft uns die aktuelle Zeit, wenn man mal wieder etwas mehr, nicht mehr nur verfügbar ist, zu sagen, Gott, heute versorg mich. Und was morgen ist, das kann ich ja morgen sehen. Es heißt dann nicht, meine wöchentliche Brotration gib mir bitte heute oder mein Jahresgehalt, sondern versorg mich heute und alles andere lege ich in deine Hand. Wenn ich mir Sorgen mache, bleibe ich viel bei mir und meinen Möglichkeiten. Sorgen bringen aber auch meine Überforderung mit der Situation zum Ausdruck. Im Gebet, speziell in der Fürbitte, kann ich Gott das alles hinlegen, meine Überforderung in Worte fassen und ich kann Gott bitten, einzugreifen. Macht euch um nichts Sorgen, mit diesem Anspruch schreibt Paulus den Philippern. Also was haben wir? Wir haben so eine Grundstimmung als Christen und diese Grundstimmung ist Freude. Freude ist das, was unser Leben, so unser Gemüt, so unser Grundlevel bestimmen soll. Als Christen, das dürfen wir auch ausstrahlen und ausdrücken und können wir morgen beim Spiegel trainieren, wie ist mein Blick? Und das ist so das, die Grundstimmung. Das zweite ist Güte. Güte ist so die Grundhaltung, also freundlich zu sein gegen anderen Menschen und nicht, wer kommt da auf mich zu und wie kann ich dir meins auswischen oder die wollen sowieso alles nur mir nur Böses tun, sondern die Grundhaltung eines Christen ist gütig und freundlich zu sein. Das dritte, so die Grundeinstellung, sage ich mal, ist nicht Sorgen, sondern eine gewisse Sorglosigkeit und ich denke, ein oder andere denkt jetzt, ja, das ist dann so, das sind so die rosaroten Brillen und die machen sich zu wenig Gedanken. Und trotzdem will ich sagen, so ein sorgenvoller Christ ist nicht das, was eigentlich angedacht ist für ihn und sein Leben. Und das Dritte, die Grundlage für all das. Gottes Frieden. Paulus schreibt, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Am Ende schließt sich wieder dieser Kreis, vom Anfang verbunden mit Jesus Christus, Freude und auch bei widrigen Umständen und am Ende Gottes Frieden, der mich umgibt, wenn ich mit Jesus Christus verbunden bin. Und dieser Frieden, der resultiert aus etwas, nämlich aus meinem Umgang mit Sorgen. Wie gehe ich mit den Herausforderungen und den Schwierigkeiten des Lebens um? Halte ich das fest? Klammere ich mich daran, habe ich die Regenjacke tagelang, wochenlang an oder bin ich bereit, das Gott hinzulegen und meine Sorgen in ein Gebet zu verwandeln, meine Angst vor der Zukunft, vor den Schwierigkeiten, Gott hinzulegen, sag Gott, du bist so groß, bitte hilf mir, ich komme hier nicht weiter, mich überfordert das. Dann schreibt Paulus, ist die Konsequenz daraus, aus diesem Loslassen bei Gott, dass Gottes Friede in meinem Herzen einkehrt. Ein Frieden, der höher ist als alle Umstände, alle Widrigkeiten, der im Chaos des Lebens mein Herz bestimmen kann. Gottes Friede kann unser Denken und Handeln neu prägen. Er resultiert daraus, dass ich meine Sorgen vertrauensvoll in Gottes Hände lege. Also wir haben das Thema Sorgen und wir haben Freude, Güte und Frieden. Ich glaube, Sorgen können das alles kaputt machen. Das kann so unsere Freude bestimmen und zerstören. Das kann so, diese dauerhafte Sorgen und immer Regenjacke an und alles ist schwierig. Das nimmt uns die Freude. Sorgen können uns zu sehr unangenehmen Zeitgenossen machen, zum Beispiel beim Geben. Es geht doch nicht ab, wenn ich Sorgen habe, dass ich selber zu wenig haben könnte. Sorgen können uns Gottes Frieden rauben. Ich bin ruhelos und rastlos. Ich bin so bestimmt von denen allen, was mich umgibt. Darum, damit Sorgen nicht das Schöne hier, Freude, Güte und Frieden kaputt machen, darum, ich will mich freuen. Ich will mich freuen. Ich will Menschen lieb haben und ich will Gottes Frieden mitten im Chaos und in den Umständen und Schwierigkeiten meines Lebens erfahren. Ich möchte jetzt mal bitten, dass die Band nach vorne kommt und ich möchte 4 Gebete sprechen. Ich weiß nicht, wenn du dir die Sachen mal anguckst hier, Freude, Güte, Sorgen, Frieden, wo es bei dir am meisten hapert, ob du eher sagst, das fällt mir echt schwer, so in dem, was gerade aktuell los ist, auch eine Freude in mir zu haben. Oder ob du sagst, freundlich zu diesen Menschen zu sein, die doch so manchmal so gemein sind, das fällt mir schwer. Oder du sagst, Sorgen ist mein Thema, immer wieder erwischt es mich und mir fällt es so schwer, das loszulassen. Oder ob du sagst, so Frieden, den habe ich nicht. Und ich spreche ein Gebet an jeder Station und du guckst einfach, wo du sagst, das ist für mich heute dran, das ist das, was ich mal für mich mitnehmen möchte, wo ich so ein bisschen dran festhalten möchte. Und ihr könnt gerne auch schon anfangen, zu spielen. Wir beten. Gott, du siehst, dass ich manchmal so traurig bin in meinem Leben und gar nicht weiß, wo diese Traurigkeit herkommt. Und dass ich mir wünsche, von deiner Freude erfüllt zu werden. Und so bitte ich dich, dass du mir diese Freude schenkst und ich will mich dafür entscheiden, mich zu freuen. Aber ich wünsche mir auch, dass deine Freude mich einfach so überwältigt. Und so bitte ich dich, Gott, für jeden, der hier ist und sich nach Freude in seinem Leben sehnt, weil es so trostlos ist, dass du mit deiner Freude dort hineinkommst und diese Woche zu einer super freudigen Woche werden lässt. Nicht, weil alles gut läuft, sondern weil du deine Freude in das Herz des Einzelnen gibst. Gott, ich bitte dich für die Menschen, die Schwieriges erfahren haben durch andere Menschen und die Vorurteile haben, die belastet sind, die sich schwer tun, freundlich zu sein mit anderen Menschen. Ich bitte dich, dass du sie heilst, dass du das nimmst, diese Verletzungen, die sie mit sich tragen und dass du ihnen ein gütiges Herz gibst, die Not zu sehen in dieser Welt, barmherzig zu sein, abzugeben, sich Menschen freundlich zuzuwenden. Ich bitte dich für die Menschen, die erfüllt sind von so vielen Gedanken über ihr Leben und so viele Ängste sind da und so viele Sorgen und Zukunftszweifel. Ich bitte dich, dass du dich erweist als ein großer, mächtiger Gott, dass du in ihr Leben hineintrittst und klarstellst, du bist der Herr über allem. Über alle Sorgen, alle Zweifel, alle Nöte, alle Ängste. Du hast alles in der Hand und wir können deine Hand ergreifen. Sagen, Gott, ich möchte dein Kind sein, ich möchte mich an dir festhalten und mich in deine Arme verlieren und dich ansehen und nicht auf meine Sorgen schauen. Und so bitte ich dich, Gott, dass du diese Sorgen aus dem Leben nimmst und dass du diejenigen, die das so heute betrifft, in die Freiheit führst. Ich bitte dich, Gott, für die, die keinen Frieden in ihrem Herzen haben, die ruhelos sind und rastlos, wo das Getöse der Welt auch die eigene Seele so hin und her wirft. Ich bitte dich für die, die Unfrieden im Herzen haben, dass du da hineinkommst mit deinem göttlichen Frieden, dass ich, unabhängig von allem, was los ist in dieser Welt und in meinem Leben, in meinem Herzen, dass diejenigen vor dir zur Ruhe kommen. Dass sie still werden vor dir, dass das Herz zur Ruhe kommt und du mit deinem Frieden hineinkommst. Amen.